妈训练你呀。妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
So schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, ich habe 2 Kinder. Der Mucki ist 6 und seine kleine Schwester, die ich hier immer die Murmel nenne, die ist 2. Und 6 Jahre, das heißt, er darf offiziell auf ADHS getestet werden. ADHS ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Macht man in der Regel nicht früher, auch da gibt es Ausnahmen. Erfahrt ihr auch noch mehr dazu in dieser Folge heute, in der ich euch mitnehme auf unseren Weg zur Doppeldiagnose. Was bedeutet das jetzt für uns? Wie geht's uns mit der Doppeldiagnose Autismus und ADHS? Was ändert sich durch die Doppeldiagnose? Natürlich insbesondere für unseren Sohn, aber auch für uns als Familie. Und wie ist jetzt so unser neuer Fahrplan im Leben, durchs Leben? Das erfahrt ihr heute in der Folge Doppeldiagnose ADHS und Autismus. Ihr durftet mir eure Fragen dazu vorab auf Instagram schicken. Da heiße ich isa_whoelse. Danke an alle, die mitgemacht haben. Eure Fragen sind immer so wertvoll, weil sie mich oft auf Themen bringen, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich oft auch vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe und dachte, ah ja, stimmt, ne? Das ist ja auch noch spannend zu wissen. Manches setze ich so voraus, weil ich halt im Thema schon so drin bin. Deswegen super cool, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Ich habe ganz viele Fragen einfach auch in die Folge schon eingearbeitet, wo sie thematisch hinpassen. Und ansonsten habe ich auch noch ein paar Fragen von euch am Ende, die ich dann noch beantworte. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne, spannende und erkenntnisreiche Zeit mit dieser neuen Hi Baby Podcast Folge. Wenn man das Wort Autist hört, dann denkt man wahrscheinlich direkt an ein ruhiges, in sich gekehrtes Kind, ein Kind, das in seiner eigenen Welt lebt, das wenig kommunikativ ist und auch sehr wenig von sich preisgibt, ein stilles Kind. Das sind natürlich alles nur Stereotype, ist klar, aber das ist so zumindest das, was ich oft von einem Autisten so im Kopf hatte oder was auch viele aus unserem Bekannten- und Freundeskreis direkt so assoziieren, wenn wir sagen, unser Sohn ist Autist. Unser Sohn ist aber das komplette Gegenteil von diesem ruhigen, stillen, in sich gekehrten Kind. Und deshalb haben wir auch schon oft überraschte Blicke bekommen, wenn wir gesagt haben, dass unser Sohn Autist ist. Unser Sohn ist vielmehr eine wilde Rakete oder ein Duracell-Hase. Er ist wirklich immer in Action. Sein Mund steht niemals still, außer er schläft. Um 19.30 Uhr, da fällt er komatös ins Bett. Aber hey, um 5.40 Uhr ist er wieder da. Und zack, ne? Er öffnet die Augen und er ist da. Volle Power. Musik an, auf die Schaukel im Kinderzimmer und yay, let's go. Der Tag gehört mir. Es ist lustig. Mein Mann sagt, seit unser Sohn 3 ist, Isa, der hat ADHS. Und ich sag, seit er 2 ist, er ist Autist. Und wir haben immer versucht, uns beide jeweils von unserem eigenen Standpunkt zu überzeugen. Tada, jetzt haben wir beide recht. Und die Kombi Autismus und ADHS ist ja jetzt tatsächlich auch nicht selten. Also deswegen ist für uns auch gerade so die Doppeldiagnose nicht überraschend. Wir haben eine Zeit lang gehofft, er hätte nur ADHS. Autismus finde ich deutlich schwerwiegender und tiefgreifender. Kommen wir aber auch gleich noch dazu. Aber nachdem wir jetzt erstmal die Autismusdiagnose bekommen haben, war uns dann schon auch relativ schnell klar, dass er mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch ADHS hat. Und je nach Studie haben tatsächlich zwischen 50% und 80% aller Kinder mit einer Autismusdiagnose auch eine ADHS. Andersrum ist es ein bisschen weniger, da sagt man je nach Studie auch 20% bis 50% aller Kinder mit ADHS haben später auch eine ASS, eine Autismus-Spektrum-Störung. Wir mussten jetzt ganz schön lange warten, um endlich die Diagnose zu bekommen. Also wie gesagt, wir vermuten das schon relativ lang und wir hatten auch zu Beginn, also es war ja generell auch ein schwieriger Weg, bis wir erstmal die Autismusdiagnose bekommen haben, weil er, glaube ich, auch jetzt, jetzt rückblickend durch seine Doppeldiagnose, die ja auch sehr gegensätzlich ist, auch dazu komme ich gleich noch. ADHS ist ja dieses aufgedrehte, impulsive, kommunikative, soziale Ding, so sage ich jetzt mal. Und Autismus ist das ruhige, in sich gekehrte, dass er wenig soziale Kontakte hat, dass gerne immer dieselben Dinge macht, ja. Und daher war es, glaube ich, auch erstmal super schwierig, den Autismus in seinem Sein irgendwo, in dem Charakter unseres Sohnes zu sehen. Und da haben wir ja auch ganz schön drum gekämpft, habe ich auch eine Folge zu gemacht. Ich kann die euch gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da erzähle ich euch nochmal ganz genau den Weg zur Autismusdiagnose. Auf jeden Fall hatten wir dafür zum Beginn dieser Diagnose, da war er 4, da haben wir auch damals schon gesagt, ja, wir vermuten Autismus und oder ADHS. Und da haben wir tatsächlich auch schon Fragebögen für beide Störungsbilder bekommen oder für beide Neurotypen. Ich finde eigentlich das Wort neurotypisch viel schöner als Störungsbild oder Behinderung. Und das war damals noch im SPZ. Also wir waren im sozialpädiatrischen Zentrum mit unserem Sohn angebunden. Und die haben 2 Fragebögen an uns, an die Erzieherinnen in seiner Gruppe und an die Therapeutinnen, die er damals hatte, gegeben. Jeweils zu Autismus und zu ADHS. Und die mussten wir alle unabhängig voneinander ausfüllen und dann wieder ans SPZ zurückgeben. Damals war bei beiden Fragebögen der Verdacht auf beides zu gering. Müsst ihr euch mal überlegen. Und da haben sie bei beidem gesagt, nee, also sie, die haben dann auch nochmal unseren Sohn gesehen damals und gesagt, nee, also sehen Sie, wer war da überhaupt schon 4? Ich glaube, er war 3,5. Hieß es ja nie. Also weder Autismus noch ADHS. War übrigens ganz lustig. Wir haben bei ADHS ziemlich starke Ausprägungen im Fragebogen gehabt. Also wir haben oft da irgendwie trifft zu 8, 9 oder 10 Punkte vergeben. Und bei Autismus eher weniger. Und der Kindergarten hat es gerade andersrum ausgefüllt. Also bei denen hat ganz, ganz wenig auf ADHS hingedeutet und sehr, sehr viel auf Autismus. Es hat dann nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir tatsächlich die Autismusdiagnose machen konnten. Also es war auch so, es war immer auch wirklich proaktiv von uns gefordert. Also damals hieß es ja, die Fragebögen sind so uneindeutig und so unterschiedlich und im psychologischen Beobachtungsgespräch und im Spiel mit der Psychologin hat er das nicht aufgewiesen, da hat er nicht so einen Schwellenwert erreicht und die haben ihn nicht zur Testung genommen. Und wir haben dann aber gesagt, nee, wir möchten aber auf die Warteliste gesetzt werden, um nochmal mit der autismus-spezifischen Psychologin oder Diagnostikerin zu sprechen und haben das sozusagen eingefordert. Und ein paar Monate später, ich glaube ein halbes Jahr später, kam dann auch der heilpädagogische Kindergarten, in dem unser Sohn dann ganz neu war, auf uns zu und hat gemeint, ja, also Sie glauben inzwischen auch, es ist eine ASS, Autismus-Spektrum-Störung und die haben ja auch eine Psychologin ansässig im Kindergarten und als die dann das irgendwie ans SPZ weitergegeben hat, dann ist die Diagnose tatsächlich gestartet. Was heißt gestartet? Ne? Man bekommt einen Termin auf einer Warteliste und dann wird man als Eltern befragt, kriegt man einen Fragebogen und kriegt noch ein einstündiges Gespräch und dann wird unser Sohn eingiebig beobachtet und mit dem wird interagiert und daraufhin kam im SPZ, da war er knapp 5, die Diagnose Asperger-Autismus raus. Mit 5,5, also ein halbes Jahr später, sind wir vom SPZ nach langer, langer Wartezeit, also ich glaube, das waren über 7 Monate, ich glaube so 9 Monate insgesamt, haben wir endlich einen Platz in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie bekommen. Das fanden wir viel besser, weil das SPZ ist ja immer nur in Großstädten angesiedelt. Da braucht man recht lange hin. Kinder- und Jugendpsychiatrien gibt's ja viel mehr und viel breiter. Und uns wurde da eine auch wärmstens empfohlen. Da waren auch ganz viele aus der HPT unseres Sohnes. Und da haben wir uns unter anderem auf die Warteliste gesetzt und haben dann endlich einen Platz bekommen, sind dann bei denen vorstellig geworden. Also weil, wenn man eine Autismusdiagnose hat oder aber auch eine ADHS-Diagnose als Kind, dann hat man eigentlich immer einen Kinder- und Jugendpsychiater, der da ja den Weg auch begleitet und Eltern, also so Ansprechpartner, Ansprechpartnerin für Eltern ist und natürlich auch fürs Kind und einfach guckt so, hey, hat das Kind alles, was es braucht? Im Bestfall. Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, weil unsere Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis, so heißt sie ja offiziell, die wurde zwar so hoch gelobt, aber auch da habe ich das Gefühl, die sind heillos überlastet und überlaufen und die gucken so überhaupt nicht, ob unser Sohn all das hat und all das kriegt, was er braucht, sondern das ist tatsächlich, das müssen immer alles wir proaktiv vorschlagen und einfordern und ansprechen, weil die eigentlich nur die Diagnostik gemacht haben und ansonsten so überhaupt nichts. Genau, das habe ich schon vorweggenommen. Wir sind da dann rüber gewechselt, haben gesagt, ja, wir waren bisher im SPZ und möchten jetzt aber hier in die Praxis unseren Sohn eingliedern, uns als Familie angliedern. Und dann hatten die vorgeschlagen, dass man doch nochmal eine Diagnose machen soll, weil wir waren ein bisschen verunsichert. Unser Sohn hatte die Diagnose Asperger-Autismus, hochoffiziell, also steht so in seinem Diagnosebericht vom SPZ drin. Allerdings hat die Kinderärztin da ein bisschen überrascht geguckt und meinte, nee, das sei doch ein frühkindlicher Autist, weil er eine Sprachentwicklungsstörung hatte und mit 3,5 erst angefangen hat zu sprechen nach intensiver Logopädie. Und das, hat sie gemeint, ist ein Ausschlusskriterium für Asperger-Autismus. Asperger-Autismus ist ein Kernkriterium, dass diese Kinder keine Sprachentwicklungsstörung oder Verzögerung haben. Und übrigens hat das nichts mit der Intelligenz zu tun. Viele denken, Asperger-Autisten sind die klugen Autisten und frühkindliche Autisten sind die, die eher einen geringeren IQ haben. Das stimmt nicht. Das ist vielleicht ein Vorurteil, das sich so hält, oder es ist vielleicht auch in der Regel eher so. Aber es kann sowohl hochintelligente frühkindliche Autisten geben, als auch hochintelligente Asperger-Autisten und andersrum. Jedenfalls hat diese Praxis dann nochmal eine neue Diagnose mit unserem Sohn gemacht. Eine viel ausführlichere, wie wir auch fanden. Und da kam dann tatsächlich raus, ja, frühkindlicher Autismus. Also wir haben nach Asperger-Autismus dann frühkindlicher Autismus diagnostiziert bekommen. Und mein Mann war halt jedes Mal so, dass er dann da saß und meinte, ja, aber der hat doch auch ADHS. Also schauen Sie sich unseren Sohn an. Sie haben ihn ja beobachtet, ne? Das ist doch offensichtlich. Dann haben die auch zu uns gemeint, ja, die Tendenz sehen Sie auf jeden Fall auch. Allerdings testen Sie in der Praxis ADHS erst mit 6 Jahren, wenn es dann zum Schuleintritt geht, wenn es dann darum geht, dass das Kind in die Schule kommt, weil erst dann ist es auch wirklich relevant, was ich ziemlich lächerlich finde, ehrlich gesagt. Es geht, Mann, ey, das sagt so viel über unsere Gesellschaft schon wieder aus. Wieso ist denn die Schule relevant? Das ist doch viel relevanter, wie es zu Hause läuft, wie es der Familie geht, wie das familiäre Umfeld beeinträchtigt ist, wie das Familienzusammenleben ist, wie es dem Kind geht. Aber nein, unsere Gesellschaft sagt, ja, wenn das Kind aufgrund der ADHS am Lernen gehindert ist oder nicht bestens lernen kann, dann ist es wichtig, dafür brauchen wir die Diagnostik. Gut, er war ja eh schon 5,5, dann haben wir gesagt, alles klar. Sobald er 6 Jahre alt ist, möchten wir eine ADHS-Diagnostik machen und haben dann auch direkt den Termin ausgemacht, gesagt, getan. Unser Sohn ist 6 Jahre alt geworden und ein paar Tage später hatte er dann die ADHS-Diagnostik in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis bei uns Und es war tatsächlich ganz unspektakulär. Es waren zwei Termine. Also das Ganze wurde auf zwei Termine aufgeteilt, weil es ist ja bei vielen Kindern mit ADHS so, dass sie sich nicht so lange konzentrieren können und dass die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz ist. Und dann macht es natürlich auch Sinn, diese Testung nicht an einem zu machen. Dann hätte die, glaube ich, 40 Minuten gedauert und so waren es, glaube ich, zweimal 20 Minuten. Und das war so, wir sind in die Praxis gekommen, uns wurde überhaupt gar nichts vorher erklärt und gesagt. Das war halt so, wir haben damals den Termin ausgemacht, okay, ja, an dem Tag ist die Diagnose. Dann kamen wir, haben uns ins Wartezimmer gesetzt und dann kam eine Frau, von der ich nicht mehr wusste, wer sie war, also war nicht die Psychiaterin, und hat dann nur gemeint, ja, hier, ich nehme jetzt ihren Sohn mit, der kommt in circa 20 Minuten wieder und wenn was ist, melden wir uns. Okay, ciao. Dann ist er rausgekommen nach 20 Minuten und auch da hieß es dann, okay, er hat gut mitgemacht, er darf sich jetzt noch ein kleines Spielzeug vorne aussuchen und wir sehen uns dann zum zweiten Termin und dann gibt es die Diagnosebesprechung oder das Ergebnis wird dann mit der behandelten Ärztin gemacht. Okay, alles klar, ja, ciao. So, also die wird gar nicht groß im Vorfeld erklärt und gemacht und getan. Und es ist auch wirklich so bei uns in der Praxis, wir haben nicht die Möglichkeit, dort anzurufen. Da geht sofort der Anrufbeantworter dran und da heißt es, wenn was Dringendes ist, dann schreiben Sie uns bitte eine Mail. Ansonsten, Rezepte gibt es über die Taste 2, Absagen über die Taste 3, bla 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 bla. Und wenn du so eine Mail schreibst, kriegst du zum Teil 3 Monate keine Antwort. Also wir haben zum Beispiel jetzt 5 Monate gewartet, um einen Entwicklungsbericht unseres Sohnes von dieser Praxis zu bekommen, um einen heilpädagogischen Hortantrag zu stellen. Boah, ey, was für Wörter, ne? Also wir wollen für unseren Sohn einen Nachmittagshort nach der Schule, der heilpädagogisch ist. Das wurde uns auch empfohlen und zwar von allen Seiten. Und den beantragen wir, dafür brauchen wir so einen Entwicklungsbericht. Mein Mann hat 3 E-Mails dahin geschrieben, meint, hey, wir warten seit 3 Monaten auf den Bericht, wir warten seit 4 Monaten, wir warten seit 5 Monaten auf den Bericht. Und da haben wir zum Teil einfach gar keine Antwort bekommen oder ne, so. Es ist schon echt krass. Also da ist nicht so, dass man irgendwie mal in Ruhe anrufen kann, sagen, erklären Sie mir bitte mal oder ich hätte jetzt gerne noch mal vorab einen Termin, wo das erklärt wird. Da heißt, nee, wir machen das jetzt mit dem Kind und im Nachhinein können Sie dann noch mal Ihre Fragen stellen, wenn wir über die Diagnose sprechen. So, ich habe meinen Sohn gefragt, was haben die denn da gemacht? Und im Grunde sind es Reaktionstests, also Aufmerksamkeitstests, wurde uns dann im Nachgang auch nochmal erklärt. Das ist vor allem an dem Computer. Das Kind sitzt an so einem PC und hat dann irgendwie eine rote und eine grüne Taste und muss dann Aufgaben erledigen. Und dann geht es halt darum, kann das Kind abwarten überhaupt, bis die Aufgabe fertiggestellt ist oder drückt es schon direkt irgendwie, ne, impulsiv auf irgendeinen Knopf? Und so weiter. Also mehr im Detail weiß ich das tatsächlich nicht, wie sie das getestet haben. Aber es ist natürlich eine sehr renommierte Praxis. Ich kenne ganz, ganz viele Kinder, die da hingehen. Also ich stelle das Ergebnis jetzt nicht in Frage. Und das Ergebnis war auch ganz eindeutig. Unser Sohn hat mittel- bis stark ausgeprägtes ADHS. Und Autismus im Übrigen nur leicht. Das Ergebnis hat uns tatsächlich nicht überrascht. Es war eher eine Erleichterung, endlich auch da die Gewissheit zu haben, die Bestätigung zu haben, okay, das ist jetzt bei vielem, es überschneidet und überlappt sich ja auch ganz vieles zwischen ADHS und Autismus. Auch das, da erzähle ich euch gleich auch noch ein bisschen mehr dazu, aber wir waren uns halt oft nicht sicher, ne? Woher kommt dieses Hebelige, woher kommt dieses Zabbelige, liegt es einer Reizüberlastung zugrunde, also ist es einfach ein Zeichen davon, dass er komplett überlastet ist und am Limit ist, oder ist es einfach eine Ausprägung seines ADHS, so. Und ich möchte nochmal schnell was zu der Diagnostik sagen von ADHS, wenn ein Kind bereits als Autist diagnostiziert wurde, als Autistin oder die Diagnose Autismus hat. Unsere Kinderärztin, und die ist auch Oberärztin an einem SPZ und spezialisiert auf Autismus, hat uns da auch vorab nochmal aufgeklärt und gemeint, es ist super schwer bei Kindern mit Autismus eine ADHS zu diagnostizieren. Und da muss man echt ganz genau hinschauen und da muss man das Kind auch echt gut kennen und es muss gut getestet werden, ausgiebig getestet werden, weil es kann halt oft auch echt der Autismus sein, der dann da zum Vorschein tritt und der fehlinterpretiert werden als ADHS. Also da soll man echt auch nochmal gut hingucken so. Aber für uns als Eltern vom Gefühl her war eh schon lange klar, der hat ADHS und der hat auch stärker ADHS als Autismus. So, und dann steht man da. Doppeldiagnose. Jahrelang haben wir gehofft, dass er gar keine Diagnose hat, ne? Dass es einfach nur eine Entwicklungsverzögerung ist, dass sich das Evern wächst mit der Zeit. Dann haben wir gehofft, okay, dann hat er hoffentlich nur eine Diagnose, ne? Dann ist es halt Autismus. Jetzt haben wir zwei. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe dann erstmal eine Nacht drüber schlafen müssen. Es war am ersten Tag. Ich bin dann oft immer auch so überwältigt erstmal von den ganzen Informationen und dann ordnet sich so meine Welt und meine Erinnerungen und alles ordnet sich dann neu mit diesem neuen Puzzleteil, das ich dann habe. Und da passiert ganz viel, finde ich, nach so einer Diagnose auch mit den Eltern, auch wenn man sich schon ganz lange denkt. Und ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen und bin am nächsten Morgen dann zu meinem Mann und meinte so, hey, weißt du, eigentlich denkt man so, boah, jetzt hat er auch noch eine Doppeldiagnose. Ist ja, also ne, er hat nicht nur eine Neurodivergenz, sondern er hat gleich zwei und ist gleich doppelt belastet oder so. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin eigentlich ganz froh drüber. Denn was uns im Alltag, in der Interaktion am meisten zu schaffen macht oder wo ich auch das Gefühl habe, wo mein Sohn auch selbst am meisten drunter leidet, weil er einfach aufgrund dessen sehr oft kritisiert wird oder aneckt oder halt auch negativ auffällt, ist seine innere Unruhe. Also oft hört er nicht mal einen Satz von uns zu Ende. Wir wollen ihm irgendwas sagen, wir wollen ihm was fragen, wir wollen ihm was erklären. Es ist oft nicht für ihn möglich, einen Satz von uns bis zum Ende zu hören. Er hüpft oder rennt dann einfach mittendrin weg, erzählt irgendwas anderes, aus dem Zusammenhang komplett herausgerissen, sieht was, läuft drauf los, hört was, geht einfach irgendwo hin. Und das ist halt so, ne, also auch wenn man weiß, ja, das Kind kann da nichts dafür und das ist aufgrund von einer bestimmten Diagnose der Fall, es nervt. Man kann das auch als Eltern nicht abstellen. Und auch wenn du als Eltern nichts sagst, dein Kind spürt, dass du da jetzt genervt oder irritiert oder vor den Kopf gestoßen bist. Ja, also es ist halt, wenn das Kind die ganze Zeit wegrennt und nur rumzappelt. Also manchmal wollen wir ja was basteln. Zum Beispiel so zu Ostern oder zu Weihnachten. Und basteln ist halt auch für ihn super wichtig, weil die Feinmotorik ist sein größtes Problem, weil er mit der Körperwahrnehmung einfach sehr große Probleme hat. Also das ist so bei ihm. Ich bin mega froh, dass er so ein kluger, sensibler Junge ist, der sprechen kann, ja, der fließend spricht. Also das sind alles nicht die Probleme, aber bei ihm ist es wirklich Körperwahrnehmung, Feinmotorik, Grobmotorik. Und da wird halt auch von Ergotherapeuten immer empfohlen, basteln Sie mit Ihrem Kind, malen Sie mit Ihrem Kind, kneten Sie mit Ihrem Kind, ja, backen Sie mit Ihrem Kind, kochen Sie mit Ihrem Kind. Ich mache das alles, aber Leute, ihr könnt euch echt, wenn ihr das nicht selbst erlebt, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, wie krass anstrengend es ist mit einem Kind, das hochgradig ADHS hat. Und für mich hat das tatsächlich hochgradig, sagt auch mein Mann, sowas zu machen. Wenn wir uns hinsetzen und was basteln, dann ist mein Sohn in der Regel nach 30 Sekunden fertig. Und ich übertreibe nicht. Wenn er sich hinsetzt und ein Bild malt, dann braucht er für ein Bild ungefähr 20 Sekunden und dementsprechend sieht es halt auch aus. Und das sind so Sachen, ne? Das ist einfach so ein Frustlevel, der baut sich dann auch auf und irgendwann dann das nächste Bild und das nächste Bild. Kann ich nochmal ein leeres Blatt Papier haben? Dann kritzelt er was drauf. Beim Kritzeln wirft er sämtliche Stifte nach unten, weil er so wild und unkoordiniert ist. Und im Bestfall, Standard-Klassiker bei uns zu Hause, wirft er auch noch irgendwo ein Glas um. Deswegen hat er auch gar keine Gläser, sondern er hat nur Strohhalmflaschen, die man zumachen kann, weil der ist ständig verschüttet, ne? Weil er 10-mal aufsteht und irgendwo hinhüpft und irgendwo hinrennt. Er geht ja auch nicht, er rennt. Auch das hat mit der Körperwahrnehmung zu tun. Wenn du rennst, spannst du mehr Muskeln an, spürst du dich besser. Aber wenn man rennt, dann stolpert man ständig. Ne? Er fliegt ja auch ständig hin. Und wenn man hinfliegt, dann mal oft auch über Dinge drüber und macht die Dinge dann auch einfach kaputt. Also was er auch bei uns kaputt macht, ne? Was wir für einen Kostenfaktor haben, um Sachen zu ersetzen, die einfach durch seine Schusseligkeit kaputt gehen, ja, so. Und das war eben bei uns so das, was wir auch immer wieder gesagt haben in den ganzen Gesprächen, in den Arztgesprächen, wo wir meinten, das ist unser größter Pain im Alltag mit ihm. Wir kommen klar mit ihm, also und seinen, sag ich jetzt mal, autistischen Wesenszügen, das, ja, da haben wir uns vielleicht auch schon sehr gut angepasst und die sind eben ja auch nur leicht ausgeprägt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber es gibt einfach sehr oft Streit bei uns zu Hause aufgrund dieser extremen inneren Unruhe. Und es ist auch was, wenn du als Mensch jemanden um dich hast, der ständig in Bewegung ist und ständig in Aktion ist und ständig, also das Gegenteil von entspannt und ausgeglichen ist so, wobei ausgeglichen, ne, ihm geht es ja eigentlich gut, aber er ist halt immer in Action und immer angespannt, das färbt irgendwie ab. Und ich bin oft dann einfach, ich gehe dann auch durch ihn auf so ein Stresslevel hoch, dass ich am Abend mir so denke, boah, ey, was war heute wieder los, ne? Was war eigentlich bei uns, was wieder abgegangen? Das ist wirklich der reinste Zirkus manchmal. So. Und ADHS ist im Gegensatz zu Autismus medikamentös behandelbar. Also es gibt Hilfe, es gibt was, das sein System regulieren kann. Und ich weiß, Medikamente und Kinder, vor allem kleine Kinder, ist bei vielen ein sehr sensibles Thema. Und das ist auch gut so. Das ist auch bei uns ein sehr sensibles Thema. Trotzdem, wir hatten jetzt lange, lange Zeit, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, uns mit der Thematik zu befassen. Ich bin zum ersten Mal auch wirklich so tief in die Thematik eingestiegen, ADHS und Medikamente geben, als ich mich mit einigen Mamas aus unserem heilpädagogischen Kindergarten besser vernetzt habe und über die mitbekommen habe. Die haben zum Teil Kinder, die nehmen diese Medikamente, seit sie 4 Jahre alt sind oder seit sie 5 Jahre alt sind. Obwohl ich weiß, sie sind offiziell erst zugelassen für Kinder ab 6. Aber die Praxis ist, und das erfinde ich nicht, dass es einfach familiäre Umstände gibt oder auch im Kindergarten, also ich kenne die Geschichte von einem Kind bei uns im Kindergarten, hat der Kindergarten halt gesagt, wenn das Kind weiterhin so ist, wie es ist, kann man es im Kindergarten nicht mehr halten. Es geht nicht. Es bräuchte eine 1-zu-1-Betreuung. Die wurde abgelehnt. Die Individualbetreuung gibt es ja, ne? Es gibt es ja für Kinder im Kindergarten, dass sie eine Individualbegleitung haben wurde. Da kam jemand, hat das Kind einen Tag lang begleitet, da hat das Kind einen guten Tag gehabt, dann hieß es, okay, wurde abgelehnt. Kannst du erst wieder in einem Jahr frühestens testen. Und daraufhin hat der Kindergarten gesagt, ja, sorry, also wenn da jetzt nichts medikamentös gemacht werden kann oder wenn man das Kind nicht anders irgendwie ruhiger stellen kann, kann es nicht mehr in dieser Einrichtung bleiben. Und ich meine, hey, das war schon eine heilpädagogische Tagesstätte, in der das gesagt wurde. 9 Kinder, 3 Erzieher, sage ich dazu nur. Und dann bekommen halt solche Kinder die ADHS-Testung auch schon früher und mit 4 oder mit 5, das sind wirklich Fälle, die ich kenne, und kriegen dann eben auch die Medikamente schon ein bisschen früher. Und da bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen mit ADHS-Medikamenten und aha, man kann ADHS medikamentös behandeln. Und ich habe einfach anhand von wirklich 2 inzwischen engen Freundinnen gesehen, was diese Medikamente mit dem Kind gemacht haben, was sie mit der Familie gemacht haben. Und wie positiv das tatsächlich sowohl fürs Kind als auch für die Familie war. Beide Kinder hatten echt eine Steigerung ihres Selbstwertgefühls, weil sie plötzlich einfach Dinge konnten, die sie früher nicht konnten, weil sie viel häufiger gelobt wurden, weil sie viel weniger geschimpft wurden, weil sie ein Bild zu Ende malen konnten, weil sie beim Abendessen einfach sitzen bleiben konnten. Und das Familienleben wurde halt generell harmonischer. Also ich kenne tatsächlich eine Familie, die hat gemeint, sie feiern jetzt den zweiten Geburtstag ihres Kindes, seitdem das Kind diese Medikamente bekommt, weil jetzt haben sie das Gefühl, können sie ihr Kind erst richtig sehen, weil das Kind jetzt reguliert ist. Und ich möchte euch jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie pro Medikamente beeinflussen. Ich habe nur das Gefühl, es wird immer sehr, sehr viel pauschal gleich negativ abgetan in Bezug auf Medikamente. Und also zumindest in meinem Umfeld ist es so, ja, boah, aber was, ihr wollt eurem Sohn Medikamente geben? Euer Ernst? Und ich sage dann immer erstmal, hey, okay, guck mal. Wir haben jetzt, also mein Mann und ich hatten über ein Jahr Zeit, uns intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben mit anderen Eltern gesprochen, wir haben Kinder gesehen und beobachtet, die diese Medikamente haben oder eben auch nicht haben. Ich für meinen Teil folge richtig vielen Leuten mit ADHS auf Instagram, schaue mir denen ihre Stories an, lese mir ihre Beiträge durch. Ich höre Podcasts zu dem Thema, ich höre Podcasts, in denen auch Menschen über ihr ADHS sprechen. Ich lese Bücher dazu und vor allem hatten wir eben auch ausführliche Gespräche nach der ADHS-Diagnostik mit der Psychiaterin. Und das ist ja die absolute Expertin auf dem Gebiet, die Kinderpsychiaterin. Denn nur ein Psychiater darf diese Medikamente verschreiben. Und wir haben auch zusätzlich noch mit der Kinderärztin gesprochen. Die haben uns tatsächlich am allerbesten beraten, mit Abstand. Da haben wir alle Fragen klären können und wir haben viele Fragen gehabt. Die haben auch wirklich top aktuelles Fachwissen, auch Wissen, was Apotheker zum Teil nicht haben. Also wo man dann nochmal sagt, okay, in der Apotheke wurde uns das und das gesagt, heißt, nee, das ist veraltet, so und so und so ist der aktuelle Stand. Deswegen auch meine große Bitte, falls ihr euch dazu einfach mal beraten lassen wollt oder wenn das für euch mal Thema ist oder bevor ihr euch auch generell, also was ich halt einfach immer schwierig finde, ist, wenn man so eine pauschale Anti-Haltung gegenüber allen möglichen Medikamenten hat und immer sagt so, ja, da gibt es doch auch bestimmt Bachblüten, Globuli und so. Hey, ich habe Bachblüten, Globuli ausprobiert. So ist es nicht, ne? Überhaupt gar keine Wirkung gezeigt, nur mal das nebenbei. Aber ich meine, bevor ihr da eine negative Meinung euch bildet, lest euch bitte ein oder informiert euch und am besten wirklich mal bei einer Expertin oder bei einem Experten. Für mich war ein Schlüsselmoment tatsächlich ein Gespräch mit einer Freundin von mir, die ist Ende 30 und die hat auch ADHS. Und ich habe mit der, also das Gespräch habe ich geführt, da war unser Sohn 2. Da ging das gerade so los, dass ich dachte, der könnte Autist sein. Da war noch, übrigens waren da noch kaum Anzeichen von ADHS zu sehen bei ihm. Und da hat die mir halt, da habe ich mit ihr ein bisschen über das, meinen Autismusverdacht gesprochen, hat sie gemeint, ja, sie hat ja ADHS und dann haben wir da ein bisschen drüber gesprochen und dann hat sie irgendwie halt erzählt und gemeint, sie ist so dankbar, dass es dieses Medikament gibt, hat sie gemeint, dass es jetzt auch gesagt, ja, sie nimmt ab und zu diese Medikamente, wenn sie die braucht und wenn sie das Gefühl hat, wow, ey, mein Kopf dreht sich gerade so krass und ich bin, es ist so ein Chaos in mir, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Und wenn sie das dann merkt, sie hat gemeint, das ist halt phasenweise, es ist nicht immer so, aber manchmal sind es einfach Phasen, wo sie sagt, okay, Phase von einer Woche oder mal Phasen von 6 Wochen oder so, immer wieder. Und dann nimmt sie diese Medikamente und hat sie gemeint, das ist einfach, dass sie ist ultra dankbar, dass es das gibt, weil das ist einfach für sie, ne, wie so ein Zauber, eine Zauberkugel, die sie einnimmt und dann kann sie klar denken und klar sehen und es tritt Ruhe ein. Und sie hat es mir also beschrieben, meint, das ist ein krasses Geschenk, endlich diese Ruhe und diese Klarheit empfinden zu können. Und dieses Gespräch kam mir dann wieder, als ich eben auch über Medikamente und medikamentöse Behandlung für unseren Sohn jetzt nachgedacht habe. Und um das vielleicht auch nochmal zu erklären, was die Medikamente eigentlich machen. Also was ist bei ADHS los? Bei ADHS liegt ein Ungleichgewicht der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin vor, ja? Also die sind nicht im Gleichgewicht. Und das sind Neurotransmitter, die sind für die Informationsübertragung in unseren Nervenzellen wichtig. Und bei ADHS ist nicht genügend Dopamin im Raum zwischen zwei Nervenzellen. das verschwindet zu schnell wieder und dadurch entsteht ein Ungleichgewicht. Und man kann jetzt mit bestimmten Medikamenten ein Gleichgewicht herstellen, weil was die Medikamente machen, ist, die sorgen dafür, dass das Dopamin nicht so schnell abhaut, ja, dass es nicht so schnell wieder verschwindet, sondern die blockieren diese Ausgänge, wo das wieder verschwindet, blockieren die ein bisschen, dass das Dopamin länger da ist und sorgen dafür für ein Gleichgewicht der Botenstoffe. Und das finde ich immer, das finde ich ein ganz wichtiges Bild. Also aktuell, ja, ist unser Sohn im Ungleichgewicht. Und genau das finde ich, das spüre ich auch an ihm. Der ist im Ungleichgewicht, der ist nicht in seiner Balance, der ist nicht in seiner Ruhe. Und ich sage es euch gleich, wir haben noch keine Medikamente bei ihm ausprobiert oder so, aber ich bin einfach sehr gespannt, was passiert, wenn er so ein Medikament mal bekommt. Was wir dann merken, ob er dann in dieses Gleichgewicht kommt und überhaupt generell, was unser Sohn für ein Kind ist, wenn diese Botenstoffe in seinem Körper im Gleichgewicht sind. So. Und was uns auch super wichtig war in Bezug auf Medikamente ist, die wirken tatsächlich wie eine Ibu oder eine Aspirin. Du nimmst sie ein, sie wirken einen gewissen Zeitraum, 4 Stunden, 8 Stunden, ich glaube maximal 12 Stunden, aber es hängt auch immer super individuell vom Kind ab und natürlich auch von der Dosierung. Aber danach, und das fanden wir so wichtig, danach ist das Medikament aus dem System des Kindes raus. Also das ist nichts wie zum Beispiel Antidepressiva oder so, die man aufbaut über längere Zeit und die man dann nicht einfach mal absetzen kann, ja, wo man dann Schwierigkeiten hat, wenn man sagt, ja, die musst du jetzt nehmen, da musst du jetzt dranbleiben. Nee, du kannst wirklich so ein Medikament für ADHS, das kannst du an einen Tag nehmen, am anderen Tag nicht. Du kannst es 5 Tage die Woche nehmen und 2 Tage nicht. Du kannst auch einfach von heute auf morgen das nicht mehr nehmen und von heute auf morgen wieder anfangen. Also es wirkt tatsächlich so ein bisschen wie eine Ibu, dass wenn es im Körper ist, dann wirkt es und wenn es aus dem Körper raus ist, dann ist es halt auch wieder aus. Und für uns war tatsächlich ein wichtiger Gedanke in der Entscheidungsfindung, machen wir es oder machen wir es nicht, wie sieht unser Familienleben aus, wenn er keine Medikamente bekommt, wie sieht sein Alltag aus und für uns war tatsächlich auch die wichtigste Frage, wie geht es ihm? Also wie ist sein Alltag, was sind seine Erfahrungen, die er macht, wie sind seine Interaktionen, wie sind seine Gefühle, wie geht's ihm? Und dann haben wir uns überlegt, was könnte das Medikament verändern? Wie könnte es ihm gehen? Wie könnte es uns gehen? Wie könnte es auch unserer Tochter gehen? Weil inzwischen sagt auch ganz oft die kleine Murmel, ihr großer Bruder ist ihr gerade zu laut, der ist ihr gerade zu wild. Manchmal, wenn er einfach so Hummeln im Arsch hat und ja durch die Wohnung düst und alles Mögliche macht und ultralaut Musik dabei hört und so, fängt sie auch oft an zu weinen. Und sagt dann, das ist hier gerade zu laut, ne? Also das ist auch ein wichtiger Faktor. Wir denken da auch oft an sie. Oder wenn wir beim Abendessen halt zum 5. Mal gerade wieder mit unserem Sohn am Diskutieren sind, dass er doch bitte jetzt mal sein Brot zu Ende isst, weil es geht dann auch in 10 Minuten ans Tisch abräumen und dann ins Bett. Weil wir haben oft das Problem, dass er während dem Abendessen die ganze Zeit rumsaust. Auch oft mega süß, alle von uns bedienen, vor allem seine Schwester und ihr alles Mögliche bringt und macht und tut, aber selbst dann das Essen vergisst. Und dann, wenn wir ins Bett gehen wollen, dann plötzlich noch Hunger hat, ne? Was natürlich einfach blöd ist. Also wir haben echt überlegt, so was sind die Vor- und was sind die Nachteile. Und wir haben halt für uns auch gedacht, wir glauben, es gäbe weniger Streit. Wir glauben, sein Selbstwert würde steigen. Und wir glauben, er hätte halt mehr Erfolgserlebnisse. Und das ist auch das, was wir mit der Psychiaterin besprochen haben. Und da hat sie uns auch bei allen diesen Dingen recht gegeben. Und hat halt auch gemeint, ja, das sind tatsächlich die häufigsten Gründe, warum man das auch schon solchen Kindern mit 6 Jahren gibt. Und ein weiterer wichtiger Punkt, das hat sie gemeint, dass tatsächlich bei vielen Kindern mit ADHS, wenn die Medikamente nehmen, wird die Feinmotorik ein Vielfaches besser. Und das ist gerade ein Riesenproblem. Also unser Sohn hat einfach ein riesengroßes Problem mit der Feinmotorik. Und das wird jetzt im Hinblick auf die Schule auch einfach schwierig, weil die 1. Klasse besteht hauptsächlich aus Malen und eben schon Buchstaben schreiben und Zahlen schreiben. Und wenn er das nicht richtig hinkriegt oder wenn er einfach ja, für einen Buchstaben, um einen Buchstaben zu schreiben, 10-mal so lange braucht wie die anderen Kinder, dann ist es einfach schwierig, ne? Und auch deswegen hat die Psychiaterin gesagt, das kann mit den Medikamenten deutlich besser werden und wir sollten auch allein im Hinblick darauf das unbedingt mal ausprobieren. Und last but not least habe ich natürlich auch mit unserem Sohn gesprochen und ich habe ihn in einem ruhigen Moment gefragt, hat gemeint, ja, du weißt doch, du bist oft so ein bisschen hibbelig und unruhig und es fällt dir schwer, dich zu entspannen, dich einfach mal hinzusetzen, dich mal hinzulegen, dich mit mir zu unterhalten, wenn es was gäbe, was dich ruhiger machen würde, mit dem du dich besser konzentrieren könntest, würdest du das nehmen? Wäre das gut für dich? Und er war total interessiert und total begeistert. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ich hätte eher gedacht, dass er versteht es noch nicht so richtig und es ist ihm egal, aber ich habe echt das Gefühl, er war so, ja, ich will das nehmen, ja, Mama, unbedingt. Und er hat dann auch mitbekommen, wie ich das Rezept abgeholt habe. Also wir haben uns jetzt auf was geeinigt und wollen das bald starten. Auch das Startdatum sollte man sich genau überlegen. Es sollte am besten an einem Samstagmorgen beginnen, damit wir das ganze Wochenende vor uns haben. Und da sollte nichts geplant sein, um einfach ne, den Start dieses Medikaments in Ruhe zu beobachten. Und es kann auch gut sein, dass man da noch viel justieren muss mit der Dosierung, mit also man kann mal, es ist ein bisschen wie mit der Pille, habe ich mir gedacht. Also mit, bei der einen Person wirkt das eine so, bei der anderen Person wirkt das andere so. Das eine macht, dass du 10 Kilo mehr wiegst, das andere macht, dass du Pickel hast. So ein bisschen, man muss sich so ein bisschen rantasten, man kann aber auch einfach schon Glück haben beim ersten. Und unser Sohn war halt echt so, als wir das Rezept abgeholt haben, er wollte sofort starten und hat geweint, als ich gemeint habe, wir können das jetzt noch nicht machen und es geht erst ein bisschen später los und so. Ja, okay, also wir probieren es jetzt aus. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Jedenfalls ist das einfach ein großer Vorteil der Doppeldiagnose für uns gewesen, dass es jetzt tatsächlich auch wieder Handlungsspielraum gibt und wir halt die Möglichkeit haben, mal was auszuprobieren, was ihm eventuell helfen kann. Und ich meine, darum geht's ja. Wir wollen ja wirklich nur das Beste für ihn und ihn bestmöglichst integrieren und einfach ihm auch so wenig negative Erlebnisse wie möglich bescheren. Er hat ja eh schon diesen riesen Rucksack, ne, mit Autismus und da gibt's halt keine Wunderpille dagegen, die hilft und keine Ahnung. Unsere Ärztin hat uns auch gesagt, also wir müssen auch, wir dürfen nicht zu viel erwarten. Es kann, also dadurch, dass er halt auch Autismus hat, kann es sein, dass das nochmal alles völlig anders wirkt oder dass es gar nicht wirkt oder dass es katastrophal wirkt und wir es einfach nicht machen, nicht weiterführen können oder so. Jetzt schauen wir mal. Aber tatsächlich hoffen wir uns jetzt, wo wir die Themen von ihm einfach noch besser kennen, dadurch, dass wir jetzt wissen, okay, es ist auch eine ADHS mit dabei, ganz abgesehen jetzt von den Medikamenten, dass wir ihn noch gezielter unterstützen können, dass wir ihm noch besser helfen können, dass wir ihn noch besser verstehen können. Wir werden jetzt auch zu Schulbeginn keine Logo mehr machen, also keine Logopädie mehr, sondern ich plädiere dafür, ich werde mich dafür einsetzen, dass er zweimal die Woche Ergo bekommt, weil Ergotherapie ist tatsächlich auch eine ADHS-Therapie, also viele Menschen mit einer ADHS bekommen auch Ergo und er bekommt die sowieso schon und ich glaube jetzt, dadurch, dass wir jetzt eben auch ADHS als Diagnose haben, haben wir noch mehr Gewichtung auf der Ergo und ganz viele von euch haben auch gefragt, wie überschneidet sich denn Autismus und ADHS oder was unterscheidet es oder kann man es überhaupt voneinander differenzieren? Und auch da wollte ich unbedingt noch was dazu sagen. Es ist schon echt spannend. Als ich mir typische Symptome von ADHS durchgelesen habe, als wir jetzt noch nicht die offizielle Diagnose hatten, sondern ich einfach nur so ein bisschen Selbstforschung betrieben habe, habe ich mir bei so vielem gedacht, boah krass, ne? Das trifft voll auf unseren Sohn zu. Aber das wurde seinem Autismus immer zugeschrieben. Boah, heftig, ne? Und dann habe ich mir halt gedacht, krass, was ist, wenn das gar nicht der Autismus ist, sondern ADHS? Und was ist, wenn das einfach besser wird, wenn er Medikamente bekommt? Ja, also ich sehe tatsächlich unseren Sohn halt viel stärker im ADHS auffällig, sage ich mal, als beim Autismus. Und ich wollte euch mal so ein paar Symptome, die sich überschneiden, aufzählen. Also wichtig ist generell zu wissen, beides sind Neurodivergenzen und bei beidem handelt es sich um ein Spektrum. Und da kann man eben stark ausgeprägt sein oder leicht ausgeprägt sein. Also was bei beiden Neurodivergenzen vorkommt, ist Impulsivität, Wutanfälle, ein erhöhter Redefluss. Beide sind auch reizoffener, also sowohl Menschen mit ADHS als auch Menschen mit Autismus haben Schwierigkeiten, Reize zu filtern. Sie sind unaufmerksam, sie haben spannenderweise auch beide Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion. Hä? Gut, aber ist so. Bei beiden ist auch Ablehnung durch andere ein großes Thema und schwer steuerbares Verhalten sind tatsächlich auch für ADHS wie jetzt auch für Menschen im Autismus-Spektrum kennzeichnend. Und tatsächlich fällt es auch beiden Neurodivergenzen schwer, Freundschaften aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Also spannend, oder? Bei beidem wirken die Betroffenen oft ruhelos. Bei ADHS liegt es an der Hyperaktivität. Und bei AutistInnen ist es halt eher so, dass die oft ruhelos werden, weil sie zum Beispiel mit Bewegungen versuchen, sich selbst zu regulieren und ihr Nervensystem runterzubringen, wenn sie überreizt sind. Und aufgrund dieser vielen ähnlichen oder gleichen Symptome, die halt bei beidem auftreten können, kann es schwierig sein, eine genaue Abgrenzung von diesen beiden Neurodivergenzen halt zu zielen. Und das kann eben auch einfach nur eine Kinder- und Jugendpsychiatrie oder ein SPZ. Also da muss man wirklich zu den ExpertInnen gehen, zu den SpezialistInnen, um da dann eine differenzierte Diagnose zu bekommen. Und ich würde euch da auch raten, wenn ihr, also ich meine, wir waren im SPZ und wir haben die Diagnose Asperger-Autismus bekommen. So, wenn wir da nicht nachgefragt hätten und wenn wir da nicht eigenständig nochmal in der anderen Praxis gesagt hätten, hey, wir wollen da nochmal eine neue Diagnose. Wir haben eigentlich eher so das Gefühl, das ist frühkindlicher, weil die Sprachentwicklung so verzögert war. Wir hätten wahrscheinlich bis heute offiziell die Asperger-Diagnose, was aber jetzt eigentlich auch im Grunde gar keinen großen Unterschied macht. Ich meine, hauptsächlich Autismus ist diagnostiziert. Und das ist ja vor allem dafür wichtig, dass unser Sohn auch die ganzen Therapien bekommt, die ihm gut tun, dass er den Platz in der HPT bekommen hat, dass er einfach Hilfestellungen bekommt, um so gut wie möglich in den Alltag integriert zu werden. Da ist einfach eine Diagnose, für sowas ist es wichtig. Und nochmal zurück zu ADHS und Autismus. Es ist einfach spannend, finde ich, dass diese Neurodivergenzen auf der einen Seite so ähnlich sind und auf der anderen Seite aber auch komplett gegensätzlich. Und das ist das, was ich auch immer noch nicht so ganz verstehen kann, was, wie ich aber auch jetzt mal in einigen Podcasts gehört habe, selbst Betroffene oder Menschen, die eben beides auch haben, selbst nicht so ganz verstehen. Ne? Und die sagen oft so, boah, ist das jetzt mein Autismus, ist es mein ADHS? Manchmal blockiert auch das eine so ein bisschen das andere und dadurch werden die dann auch doppelt gestresst und so. Ne? Sie haben eigentlich dann vielleicht auch so das Bedürfnis nach Ruhe und nach einem regelmäßigen Ablauf. Aber das ADHS schießt da immer so quer und sagt so, nee, du brauchst jetzt was Neues und wir brauchen ein neues Hobby und irgendwas Neues, Aufregendes muss passieren in deinem Leben. Also ich habe noch mal ein paar Sachen rausgesucht, die sehr gegensätzlich sind, um das euch auch noch mal zu veranschaulichen. Autismus, klare Strukturen und Zeitabläufe. ADHS, spontan, impulsiv, Dinge werden schnell langweilig. Autismus, Spezialinteressen, oft ja auch jahrzehntelang. ADHS, häufig wechselnde Hobbys. Autismus, motorische Unruhe, ja, die dann aber aufgrund von repetitiven Bewegungen beruhigend wirkt aufs Nervensystem. Aber ADHS hat ja eine motorische Hyperaktivität. Ne? Also der eine will Ruhe ins System bringen, der andere mischt das System auf. AutistInnen verlieren sich oft in Details. ADHSlerInnen machen oft Flüchtigkeitsfehler. Also die einen wollen es genau verstehen und Schritt für Schritt durchdenken. Und die anderen sind so, oh ja, Hauptsache schnell mal fertig. Ja, wird schon passen, ne? So Pi mal Daumen. Stellt euch vor, jemand mit Autismus und der mit ADHS wollen zusammen backen. Der eine sagt, ja, das sind ja alles Richtwerte 2. Ob ich jetzt 230 Gramm nehme oder 240, passt schon. Und der Autist, die Autistin würde ausrasten. Es müssen 230 Gramm sein, wenn das da dran steht. Ja, beide Störungen haben starke genetische Komponenten. Das finde ich auch wichtig. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass bestimmte Genvarianten, die bei ADHS und Autismus häufig vorkommen, dass die eine gemeinsame genetische Basis haben sollen. Finde ich auch spannend. Also bei beiden Neurodivergenzen gibt es auch Unterschiede in der Gehirnstruktur und auch in der Gehirnfunktion. Also es ist schon irgendwie alles sehr, sehr ähnlich und doch schießt das eine so in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung, ne? Bei ADHS zum Beispiel sind Gehirnregionen, die für die Impulskontrolle zuständig sind, weniger aktiv, ne? Genau, deswegen können die ja ihre Impulse so wenig kontrollieren und sind häufig impulsiv. Und auch Gehirnregionen, die für die Aufmerksamkeit zuständig sind, sind weniger aktiv. Deswegen sind sie ja auch nicht so aufmerksam, also haben ein Aufmerksamkeitsdefizit. Und bei Autismus sind es dann eher die Gehirnregionen, die für die soziale Interaktion zuständig sind, die weniger aktiv sind und die sensorische Verarbeitung. Ich habe jetzt mal versucht, so einen Rundumschlag zu machen und einfach mal auch so generell ein bisschen aufzuklären über ADHS, über ADHS in Verbindung mit Autismus. Und ich habe ganz viele Fragen von euch einfach in meine Geschichte vorab jetzt schon eingewoben und gedacht, da passt es ganz gut rein. Aber es gab noch ein paar Fragen, die habe ich jetzt ans Ende einfach mir hingepackt. Eine von euch wollte wissen, hat man ADHS ein Leben lang? Ja, also Neurodivergenzen sind generell immer, die gehören zu dem Menschen dazu. So ein bisschen wie die Augenfarbe. Ich habe die Frage tatsächlich gestellt, als es um die Medikamente unseres Sohnes ging oder dass wir jetzt halt für unseren Sohn Medikamente einfach mal ausprobieren. Dann habe ich auch gemeint so, ja, damit starten wir jetzt und er nimmt jetzt ab Beginn des 6. Lebensjahres für den Rest seines Lebens diese Medikamente, oder? Und habe halt auch schwer geschluckt. Und daraufhin hat aber die Psychiaterin gemeint, nee, gar nicht. Tatsächlich ist es ja auch so, dass unsere Kinder immer größer werden und immer mehr Fähigkeiten dazu erlernen, immer mehr Kompetenzen erwerben und auch selbst lernen, immer besser mit ihren Besonderheiten umzugehen. Und es verändert sich auch im Gehirn nochmal ganz, ganz viel in der Pubertät. Und sie kennt einige Kinder, sie hat einige PatientInnen, die in der Pubertät oder nach der Pubertät die Medikamente nicht mehr gebraucht haben. Manche brauchen sie dann auch nur noch ab und zu mal, ne, in so Phasen, wie es zum Beispiel bei einer Freundin war. Andere brauchen sie dann gar nicht mehr. Also das kann man echt nicht so sagen. Zwar bleibt einem die Diagnose, je nachdem, es gibt ja auch Kinder, die wurden, also Menschen, die wurden als Kind mit Autismus diagnostiziert und haben die Diagnose dann mit 20 nochmal wiederholt und dann hieß es, nee, sind nicht mehr im Spektrum. Keine Ahnung, will ich mir jetzt keine Meinung, kein Urteil dazu bilden, aber auch das habe ich schon gehört. Was würdest du Eltern empfehlen, die vermuten, dass auch ihre Kinder betroffen sind? Ich würde euch, wenn ihr noch nicht in einem SPZ angegliedert seid, empfehlen, erstmal zum Kinderarzt zu gehen und da die Bedenken zu äußern und um einen Gesprächstermin beim Kinderarzt zu bitten, wo die Kinder nicht dabei sind, weil ich würde das nicht vor den Kindern besprechen, sondern ohne die Kinder in Ruhe mit dem Arzt oder der Ärztin. Und je nachdem, ob ihr das Gefühl habt, okay, die können jetzt eure Sorgen ausräumen oder nicht, ich würde eigentlich darauf beharren, zu einem SPZ überwiesen zu werden oder zu einem Kinder- und Jugendpsychiater, weil ich finde, die Eltern sind die Experten für ihr Kind. Und wenn man das Gefühl hat, da ist was, dann ist das nicht unbegründet in den allermeisten Fällen. Und dann sollte man danach schauen lassen, finde ich. Und dann solltet ihr zu einem Kinder- und Jugendpsychiater gehen, am besten eben mit einer Überweisung vom Kinderarzt und das einfach genau abklären lassen. Wie werdet ihr in Bezug auf Therapien unterstützt und aufgeklärt? Ja, hahaha, da kann ich echt nur lachen. Das muss man echt ganz, ganz viel in Eigenregie machen. Und bei uns ist es zum Beispiel ganz schön, wir haben einen sehr engen Kontakt zu den TherapeutInnen, sind nur Frauen, zu denen unser Sohn geht. Und wenn ich mit denen spreche, die haben oft richtig tolle Tipps. Also wenn ich da hingehe, zum Beispiel war ich bei seiner Ergotherapeutin vor einem halben Jahr, meinte so, boah, ja, die Feinmotorik, ne, im Hinblick auf die Schule, die macht uns echt zu schaffen. Und was sollen wir denn machen? Und soll ich noch ein paar Schwungübungsblätter kaufen und mit ihm jeden Tag ein Schwungübungsblatt machen? Na, hat sie mir zum Beispiel einen mega guten Tipp gegeben und hat gemeint, nein, auf gar keinen Fall. Ich soll ihm auf gar keinen Fall jetzt schon den Spaß am Lernen vermiesen und die Schule irgendwie negativ behaften. Ich soll mit ihm backen, ich soll mit ihm kochen, ich soll mit ihm matschen, mit ihm kneten und wir sollen Schwimmunterricht oder Reitunterricht machen, weil das sind zwei Dinge, Reiten und Schwimmen, die mega viel mit der Körperwahrnehmung eines Kindes machen können. Fand ich einen Megatipp. Also von Ärzten bekommen wir überhaupt gar keine Ideen für Therapien und Unterstützungen. Also da kriegt man vielleicht mal eine Infobroschüre in die Hand gedrückt. Das fand ich echt krass, also echt uncool auch. Ich dachte, Mann, ey, wir sind eigentlich zu euch gekommen, weil wir Hilfe in unserem Alltag brauchen. Und ihr habt uns einfach nur gesagt, ja, das und das und das ist los mit eurem Kind. Ja, wir bestätigen euch das, aber Hilfe gab es gar nicht. Und da muss man echt einfach selbst aktiv werden und gucken, was gibt's, was können wir machen, was könnte was helfen. Und dann aktiv damit zur Psychiaterin oder zum Kinderarzt und sagen, ich möchte das gerne für mein Kind. Ist das machbar? So. Letzte Frage. Konntet ihr schon feststellen, ob dein Mann oder du auch neurodivergent seid? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich will mich tatsächlich auch diagnostizieren lassen. Ich will auch mal so eine Diagnostik machen. Ich bin ziemlich sicher, dass bei mir auch eine ADHS vorliegt. Je mehr ich mich da eingelesen habe, je mehr ich dazu gehört habe, gelesen habe, gesehen habe, habe ich auch mich selbst da wiedergefunden und mir gedacht, boah, krass und hä? Es war oft so dieses, hä? Das ist nicht normal? Das ist ein Zeichen von ADHS? Ups, so ein bisschen für mich. Ich finde es halt ausschlaggebend, ob man eine Diagnostik macht, wie hoch der eigene Leidensdruck ist. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, so boah, ihr habt euch schon immer falsch gefühlt und seid völlig anders wie der Rest eurer Familie und es würde euch einfach ganz, ganz viel bringen, da mal Klarheit zu haben, dann macht eine Diagnostik, ja. Geht, und da, auch da würde ich sagen, ist der erste Weg über den Hausarzt oder die Hausärztin, die einen dann weiter vermittelt. Ja, genau, das ist so mein Gefühl. Ich hatte auch, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass ich vielleicht sogar auch leicht im Autismus-Spektrum drin bin. Bei meinem Mann glaube ich bei beidem nicht, dass das vorliegt. Ich weiß aber, dass es sowohl in unserer Familie, also in meiner, als auch in der meines Mannes, Neurodivergenz gibt. Manche sind diagnostiziert, manche sind nicht diagnostiziert, aber da bin ich mir auch zu 100% sicher, dass das AutistInnen sind. Also es ist, glaube ich, schon auch in unserer Familie einfach auf beiden Seiten vertreten. Und ich wollte abschließend noch was generell zu diesem ganzen Thema mit Neurodivergenzen sagen. Es gibt ja in den letzten Jahren einfach einen krassen Anstieg an Autismus und auch einen Anstieg an ADHS-Diagnosen. Also ich habe mal so ein bisschen Zahlen rausgesucht. Zum Beispiel im Jahr 2000 bekamen in Großbritannien, das ist eine Studie, die wurde in Großbritannien durchgeführt, mit Patientendaten, über 7 Millionen Patientendaten, also groß angelegte Studie. Im Jahr 2000 gab es 1,4% von Jungs im Alter zwischen 10 und 16, die haben eine ADHS-Diagnose bekommen. Und 2018 waren es 3,5%. Da spricht man in der Fachsprache schon von einem signifikanten Anstieg übrigens. Bei Erwachsenen zwischen 18 und 29 stieg die Diagnose im selben Zeitraum um das 20-fache an. Arzneimittelverordnungen für ADHS im Übrigen aufs 50-fache. Also Medikamente. In Deutschland zum Vergleich, auch da gibt es eine Studie, es sind auch Auswertungen von Krankenkassendaten, also ganz, 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 ganz viele Zahlen. zwischen 2009 und 2014 stieg die Häufigkeit der Diagnose von ADHS von 5% auf 6,1. So. Und in Bezug auf Autismus ist ja auch schon, glaube ich, geläufig, dass in den USA jedes 36. Kind aktuell eine Autismusdiagnose erhält. Und eine ganz neue Studie hat auch dargelegt, dass rund um die Metropolregion New York die Diagnosen von Autismus-Spektrum-Störungen um 500% gestiegen sind. Und es ist tatsächlich kein Phänomen, das man nur in den USA so beobachten kann, sondern das ist international. Und man könnte jetzt ganz kritisch sein und sagen, mit der Menschheit geht es immer mehr bergab. Elektromagnetische Wellen, Strahlenbelastung, Stress, Zeitdruck, das tut uns allen einfach überhaupt nicht gut. Das kann auch alles sein. Ich will das auch überhaupt nicht abstreiten. Das ist auch einfach noch nicht ausreichend erforscht. Ja, was macht's mit einem Embryo im Leib der Mama, wenn die Mama die ganze Zeit ihr Handy am Unterleib trägt? Zum Beispiel. Wir wissen es einfach nicht. Aber ich sag's mal so, jeder Mensch ist eine bunte, glitzernde Wundertüte. Die Forschung und auch die Medizin entwickeln sich immer weiter und inzwischen benennen wir eben auch ganz, ganz viel. Wo es früher noch hieß, der ist halt ein Eigenbrötler oder das ist eine kleine Traumtänzerin, der lebt in seiner eigenen Welt oder ja, die ist halt eine kleine Chaotin. So, wisst ihr, wie ich meine? Und heute haben wir dafür halt klinische Begriffe und Diagnosen. Das Wichtigste ist aber doch, und das ist auch so meine große Bitte hier noch am Ende, dass wir nie, nie, nie den Menschen aus dem Fokus verlieren. Mein Sohn mag eine Autismusdiagnose und eine ADHS-Diagnose haben. Das ist wichtig, dass wir die bekommen haben, damit wir bestmöglichst für ihn sorgen können, damit er so glücklich wie möglich ist und bleibt. Dafür machen wir die Diagnosen, dafür, dass es ihm gut geht, dass er weiterhin dieser weltoffene, fröhliche, sprudelnde, lebenslustige Junge bleibt, der so viel lacht, der so viel Quatsch macht, der so einfühlsam, so sensibel und einfach nur krass liebenswert ist. Ja, der kann ausflippen, der hat Wutanfälle, der hat seine Eigenarten, ganz klar. Aber seht diese Kinder bitte nie als die Diagnose, die sie haben. Fasst sie bitte nicht mit Samthandschuhen an, begegnet ihnen nicht mit Mitleid oder schließt sie aus oder habt irgendwie Berührungsängste mit ihnen, dass ihr euch vielleicht denkt, oh Gott, ne? Boah, der Autist, ja, der arme Kerl, oder ist der, kann der meinem Kind was tun, ne? Hat der keine Gefühle? Oder auch die Eltern, die armen Eltern, was für ein schweres Los. Also für mich ist eine Neurodivergenz tatsächlich, also nur für mich persönlich gesprochen jetzt, keine Behinderung. Es ist eine Andersartigkeit des Gehirns. Und wir brauchen Menschen, die anders denken. Wir brauchen Menschen, die out of the box denken. Und wir brauchen vor allem eine Gesellschaft, die diese Menschen genau so akzeptiert und annimmt und liebt, wie sie sind. Und ihnen ganz selbstverständlich die Rahmenbedingungen ermöglicht, die sie brauchen, damit es ihrer Seele gut geht. Weil das hat einfach jeder Mensch verdient. Neurodivergenz hin oder her. Amen. So, das war meine große, große Bitte am Ende, dass wir zwischen all diesen Diagnosen und Fachbegriffen und Sachen, die uns vielleicht auch verängstigen, die bringen uns irgendwie alle weg vom Menschsein, ne? Die bringen uns in den Kopf, ins Denken. Das sind Sachen, die stehen schwarz auf weiß über unsere Kinder geschrieben. Geht mal von eurem Kopf wieder weg in euer Herz. Fühlt mal in euch rein, ja, und begegnet diesen Kindern einfach mit eurem Herzen und nicht mit eurem Kopf. Das würde ich mir total wünschen für unsere Gesellschaft und auch für unsere ganzen bunten, neurodivergenten Kinder hier draußen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was aus dieser Folge mitnehmen für euch. Ich hoffe, es gab die ein oder andere Erkenntnis. Es war spannend für euch. Wie immer gibt's am Mittwoch einen Community Talk mit einem Thema aus der Community, das ich mir immer rauspicke und wo wir dann alle zusammen drauf antworten, wo es ganz, ganz viele Geschichten und Einblicke und Ideen und Tipps gibt. Und nächsten Sonntag kommt ein Interview wieder im Hi Baby Podcast. Da geht's um Geschwisterkinder und um Streit zwischen Geschwistern. Da habe ich mit einer Expertin zugesprochen, Dr. Martina Stotz. Die hat auch selbst den Podcast Leuchtturm sein und hat jetzt auch einen Geschwisterkurs rausgebracht. Also sie weiß ganz, ganz viel über dieses Thema Geschwisterstreit und hat ganz tolle Ideen und Tipps, wie man damit umgeht. Und das hört ihr alles hier im Hi Baby Podcast nächsten Sonntag. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.